Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
»40 Jahre nach dem Sechstagekrieg macht eine Mauer alle Hoffnungen auf Frieden zunichte. Christen sollen Missionare Jesu Christi sein«, heißt es in der Schlusserklärung von Aparecida, und »im Osten der Demokratischen Republik Kongo tobt ein neuer Krieg«. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie Mario Galgano ganz herzlich. Hören Sie zunächst die Nachrichten, heute mit Silke Schmidt.
Glaube und Vernunft, auf dieses Herzensanliegen ist Papst Benedikt XVI. Vor Mitarbeitern der vatikanischen Sternwarte von Castel Gandolfo zu sprechen gekommen, die er am Montag in Audienz empfing. Die Kirche steht zur wissenschaftlichen Forschung, ermutigt und fördert sie. Dahinter steht ihre Überzeugung, dass Glaube und Vernunft wie zwei Flügel sind, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit aufschwingt, erklärte Benedikt. Der Vatikan ermittelt gegen den 27-jährigen Deutschen, der bei der Generalaudienz am vergangenen Mittwoch auf den Jeep von Papst Benedikt XVI. Springen wollte. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen sei von dem medizinischen Gutachten abhängig, das gegenwärtig erstellt werde, sagte ein Vatikansprecher. Daraus werde sich auch ergeben, ob der Mann strafrechtlich zu belangen sei. Wann der Bericht vorliegen soll, sei nicht bekannt. Der frühere amerikanische Außenminister Colin Powell hat sich für eine Schließung des US-Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba ausgesprochen. In einer Fernsehsendung meinte Powell wörtlich: »Wenn es nach mir ginge, würde ich Guantanamo schließen, und zwar nicht erst morgen, sondern schon heute Nachmittag. Guantanamo habe das Ansehen der USA in der Welt beschädigt.«
Vergangene Woche hat sich der Sechstagekrieg im Nahen Osten zum 40. Mal gejährt. Unübersehbares Mahnmal des Konflikts ist die riesige Sperranlage, die Israel seit 5 Jahren baut. Sie soll einmal 620 Kilometer lang werden und sie zieht sich von Norden nach Süden, manchmal an der Waffenstillstandsgrenze von 1967 entlang, immer wieder aber auch tief in das nach internationalem Recht den Palästinensern zugesprochene Gebiet hinein. Israel nennt die Anlage Anti-Terror-Zaun, weil sie Selbstmordattentäter stoppen solle. Für Palästinenser ist sie hingegen eine Apartheid-Mauer, die ihnen Gebiet raubt und das Leben schwer macht. Auch die Kirche ist von der Sperranlage betroffen, indirekt durch Häuser einheimischer Christen, die der Mauer weichen mussten und weil mehrere Heiligtümer vom ungehinderten Zugang nach Jerusalem abgeschnitten wurden. Gabi Fröhlich hat sich umgeschaut.
Die Passionisten in Bethanien haben einen neuen Gartenzaun, 8 Meter hoch, grauer Stahlbeton. Der hausobere Pater Giannis Greva führt uns durch die mit Olivenbäumen bepflanzte Parkanlage.
Hier fahren Jeeps lang, Tag und Nacht. Sie haben eine Straße mitten durch den Park gezogen. Ich habe protestiert, habe an die Verantwortlichen geschrieben. Geduld, haben sie geantwortet. Ein Desaster.
Geduld, eine Antwort. Desaster.
Begonnen hat das Desaster für die christlichen Häuser im biblischen Bethanien Anfang 2006. Die Wallfahrtsstätte der Franziskaner und das Lazarusgrab, wichtige Pilgerziele, wurden durch den Mauerbau von Jerusalem abgetrennt. Den Passionisten einige 100 Meter weiter westlich ging es da etwas besser, denn sie hatten entscheiden dürfen, dass sie der Jerusalemer Seite zugeschlagen würden. Aber der Tag X kam für die Gemeinschaft doch überraschend.
Stellen Sie sich vor, an jenem Morgen sind wir aufgewacht und mussten feststellen, dass sie unsere alte Klostermauer einfach eingerissen hatten. Über Nacht. Ich habe mich vor die Bulldozer gestellt und gesagt: Stopp, wir müssen erst mit den Verantwortlichen sprechen. Aber natürlich ließ sich nichts mehr machen. Wir wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.
Das Grundstück der Passionisten ist nicht der einzige Kirchenbesitz, der von den israelischen Sperranlagen direkt betroffen ist. Beim Ölberg sowie bei Bethlehem zog das israelische Militär die Trasse gleich mehrfach über kirchliches Eigentum oder daran entlang. So konnten die griechisch-katholischen Benediktinerinnen durch Einspruch gerade noch verhindern, dass der Zugang zu ihrem Kloster vermauert wurde. Die Salesianer sehen sich bei ihrem Weingut Cremisan mit den heranrollenden Planierraupen konfrontiert. Das Franziskanergrundstück im biblischen Betfage wurde durch die Mauer durchtrennt. Sogar der Papsthügel bei Ostjerusalem ist betroffen. Selbst vatikanische Diplomatie konnte nicht verhindern, dass der Sperrwall das päpstliche Grundstück zerschneidet. Die Geografie erlaubte keine andere Trassenführung. Besonders misslich ist die Lage der Comboni-Schwestern. Die Afrika-Missionarinnen haben ihren Konvent direkt neben den Passionisten auf deren Grundstück. Die Mauer umschließt sie von drei Seiten. Unser Haus ist vor allem ein spirituelles Zentrum. Zumindest war es das, so die Oberin, Schwester Gianfranca Silvestri. Denn die Pilger bleiben aus und auch der Kindergarten der Schwestern ist halb leer. Verschärft wird die Lage auf dem Passionistengrundstück dadurch, dass eine Klage von palästinensischen Nachbarn vor dem obersten Gerichtshof den Mauerbau gerade hier vorläufig gestoppt hat. Bis die Richter über den genauen Verlauf der Trasse entschieden haben, stopft das israelische Militär die Lücke in der Mauer mit Wachen im Klostergarten. In dieser schwierigen Situation versuchen die Ordensleute, ihren Auftrag neu zu entdecken. Was ich im Herzen jeder meiner Mitschwestern sehe, ist, wir wollen einfach hier sein, sozusagen an der Front des Konflikts. Wir haben zum Beispiel ein gutes Verhältnis zu den einzelnen Soldaten.
Wie oft ist es mir passiert, dass ein Soldat mir sagte, wir hätten niemals gedacht, dass Christen so freundlich zu uns sein könnten. Uns wurde immer gesagt, dass die Christen uns hassen und verfolgen. Und ich spreche da von hunderten junger Soldaten, denen wir hier begegnen. Wir müssen an diesen jungen Seelen arbeiten, um die Basis für ein neues Verhältnis zu legen.
Auf der anderen Seite sind wir aber auch für die Palästinenser da. Unser Tor ist immer offen, unser Garten gehört nicht mehr uns. Die Leute gehen rein, versuchen über unser Grundstück nach Jerusalem zu kommen, werden zurückgeschickt. Wir widmen sehr viel mehr Zeit als früher dem Gebet, denn wir wissen, dass wir diese Situation nicht ändern können. Nur Gott kann das. Insgesamt ist es für uns eine echte Wüstenzeit. Obwohl die Belastung für die betroffenen Ordenshäuser durch die Mauer groß ist, redet die Kirche nicht gerne laut über das Thema. Ihre Diplomaten haben genug weitere Schwierigkeiten im ständig stockenden israelisch-vatikanischen Dialog zu lösen. Da will man die Stimmung nicht noch weiter aufheizen. Zudem kann allzu vehementer Protest dazu führen, dass das Militär das Problem kurzerhand in den Garten der palästinensischen Nachbarn verlegt. Den Passionisten ist die bittere Lage indessen auf unverhoffte Weise etwas versüßt worden. Bei Sondierungsarbeiten vor dem Mauerbau stieß man nämlich auf Ruinen aus biblischer Zeit. Die Arbeiten wurden gestoppt, bis israelische Fachleute das Gelände genauer untersucht hatten.
Die archäologischen Funde sind hochinteressant. Genau unter unserem Grundstück lag das biblische Bethanien. Dort, wo die Christen bisher hingepilgert sind hingegen, war die Begräbnisstätte. Und damit auch das Grab des Lazarus. Die Häuser jedoch waren genau hier. Das heißt, dass Jesus hierher kam, wenn er seine Freunde Martha, Maria und Lazarus besuchte.
Pater Giannis Freude wird jedoch dadurch getrübt, dass Teile der Ruinen der Militärstraße weichen mussten. Die israelischen Archäologen arbeiteten zudem ohne Rücksprache mit den Grundstückseigentümern. Wertvolle Funde verschwanden einfach im Magazin. Dass die Sperrmauer nur vorübergehend sein soll, wie man ihnen versichert, lässt bei den Kirchenverantwortlichen auch keine große Hoffnung aufflammen. In dieser Region, so ein Vatikansprecher lakonisch, sind die Zeiten biblisch.
Wir bleiben im Nahen Osten. Immer noch keine Spur von den 6 entführten Christen im Irak. Ein Priester und 5 Jugendliche sind in den vergangenen Tagen im Zweistromland entführt worden. Papst Benedikt XVI. Hat am Sonntag beim Angelusgebet auf die steigende Zahl von Kidnappings hingewiesen. Gerade im Nahen Osten und vor allem im Irak sei die Lage für die Christen schlimm. Monsignor Philipp Najim ist apostolischer Prokurator für die Chaldäische Kirche. Das ist die größte christliche Gemeinschaft im Irak. Monsignor Najim versucht, den entführten Opfern zu helfen und ist an den Befreiungsversuchen beteiligt.
Die Entführer forderten vom Patriarchen Lösegeld für den Priester und bis jetzt wird er von ihnen festgehalten und wir wissen nicht, wie die aktuelle Situation aussieht. Wir warten auf die Freilassung des Priesters und der 5 jungen Leute, die mit ihm in der Pfarre arbeiten. Es wurden ja insgesamt 6 Leute entführt. Die aktuelle Regierung ist sehr schwach. Es gibt keine Sicherheit und keine Stabilität und die Leute haben es sehr schwer. Die regionale katholische Kirche kann nichts machen. Sie ist eine irakische Institution im Irak. Seine Heiligkeit, der Papst, sandte eine Botschaft, in der er die irakische Bevölkerung dazu einlud, in Frieden zu leben und sich auszusöhnen. Wir hoffen, die Botschaft wird von der ganzen irakischen Bevölkerung ernst genommen.
Die Christen im Irak werden sowohl von radikaler sunnitischer als auch radikaler schiitischer Seite attackiert. In Mosul gaben wahhabitische Extremisten im vergangenen Jahr die Parole aus, man solle keine Häuser von Christen kaufen, man werde sie gratis bekommen. In Bagdad wurden Christen bereits vor den ersten Wahlen im Januar 2005 teilweise systematisch aus schiitischen Vierteln vertrieben. Im Herbst 2006 wurde angesichts der sich verschlechternden Lage der katholische Erzbischof von Basra, Gabriel Kassab, abberufen. Papst Benedikt XVI. Hat sich an diesem Montag aus erster Hand über die Ergebnisse des lateinamerikanischen Bischofstreffens von Aparecida informiert. Im Vatikan empfing er die drei Präsidenten der dreiwöchigen Versammlung in Audienz, das heißt den italienischen Kurienkardinal Giovanni Battista Re, den Präsidenten des lateinamerikanischen Bischofsrates CELAM Francisco Javier Errázuriz Ossa von Santiago de Chile sowie Geraldo Maiella Agnello, Erzbischof von San Salvador da Bahia. Stefan von Kempis weiß mehr darüber.
Der Text präsentiert die Ergebnisse der 5. Generalversammlung von Bischöfen aus Lateinamerika und der Karibik. Sie fand im brasilianischen Aparecida statt. Die Arbeiten dieses Großkongresses waren letzten Monat vom Papst eröffnet worden. Der aus Brasilien stammende Kurienmitarbeiter Erzbischof Karl Josef Romer lobt den Text so.
Aparecida wollte ganz fest darauf bestehen, dass es die christlichen Werte ihre Grundfunktion haben, nämlich alles, was menschlich ist, soll bestätigt. Und das Zweite, wenn der Mensch so offen ist für menschliche Werte, dann ist er leicht und schnell denn eben auch offen für das Göttliche.
Jetzt will Benedikt die Erklärung der Bischöfe untersuchen und sie dann bestätigen.
Natürlich, es gibt auch große Gefahren in Lateinamerika. Ich denke an das Grassieren der Einflüsse, die über die Globalisierung kommen. Ein anderer Gefahr sind die Sekten. So haben die Bischöfe aufgerufen, dass wir wirklich es auf uns nehmen, Nachfolger Jesu Christi zu sein und ihn so Missionare in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Politik, Missionare Jesu Christi zu sein.
Zurück nach Europa. Die Unabhängigkeit der südserbischen Provinz Kosovo muss nach den Worten von US-Präsident George W. Bush jetzt vorankommen. Das sagte Bush am Sonntag bei einem Besuch in Albanien. Die Lage in der Region ist im Augenblick angespannt. Beim G8-Gipfeltreffen in Heiligendamm wurde zwar über den künftigen Status des Kosovos gesprochen, am Schluss gab es dennoch keine Lösungsvorschläge. Es gebe noch unterschiedliche Auffassungen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer G8-Abschlusspressekonferenz. Birgit Pottler weiß mehr darüber.
Die Zeit drängt, sagte Merkel. Das Gleiche sagt auch Kosovo-Experte und Mitarbeiter bei Caritas Luxemburg, Michael Veit, gegenüber Radio Vatikan.
Ich denke, dass die Tatsache, dass es im Moment vorerst keine Resolution über die Unabhängigkeit des Kosovos geben wird, ist sicherlich ein Ausdruck dessen, dass im Moment keiner weiß, wie es weitergehen soll. Der Nicolas Sarkozy, der neue französische Präsident, hat ja auch erstmal vorgeschlagen, 6 Monate einen Aufschub der Beratungen zu machen. Und das entspricht doch in etwa den Forderungen der Russen. Ich denke, dass die Tatsache, dass jetzt 6 Monate weiter verhandelt wird, sicherlich auch ein Zeichen gegenüber den Serben ist, dass man kompromissbereit ist.
Die albanische Bevölkerungsmehrheit des Kosovo strebt eine vollständige Loslösung der Provinz von Serbien an. Die serbische Regierung lehnt die Unabhängigkeit des Kosovo jedoch kategorisch ab. Russland, das im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Vetorecht hat, will nur eine Lösung mittragen, die auch von der Regierung in Belgrad unterstützt wird.
Wir hatten ja nach der Ablehnung nach dem Atazari-Plan relativ viele gewaltvolle Demonstrationen in Pristina, die aber auch relativ schnell wieder abgeklungen sind. Unglücklicherweise gab es dabei auch Todesopfer zu beklagen, aber das hat sich ja wieder beruhigt, weil man einfach sagte, so dass das wird kommen. Nur die Geduld der Albaner ist ziemlich am Ende. Also die Ungeduld steigt deutlich, aber das Aggressionspotenzial oder das Potenzial in den Leuten, diese Ungeduld jetzt Ausdruck zu bringen, ist noch nicht so dramatisch.
Die Kosovo-Statusfrage müsse letztlich in einen Kompromiss münden, der den Menschen im Kosovo ein Leben in Frieden und Freiheit ermöglicht. Das die Meinung der Teilnehmer des G8-Gipfeltreffens in Heiligendamm. und zwar ungeachtet ihrer Herkunft und Religion. Die Rolle der Religionsgemeinschaften sei, so Michael Veit wiederum, bisher unterschätzt worden. Das gilt für den Islam, die orthodoxe und die katholische Kirche im Kosovo.
Ich denke, dass alle drei Religionen vor Ort, wobei die katholische Kirche ja relativ klein ist, aber eine bedeutende Rolle spielen könnten, was die Versöhnung betrifft. Und ich denke, dass da keine der drei Religionen eine große Anstrengung bisher gemacht hat oder nicht genügend Anstrengungen zumindest gemacht hat. Ich denke, die Kirche muss eine große Rolle spielen. Wir haben jetzt einen neuen katholischen Bischof dort seit Januar, der sicherlich dort auch eine neue Rolle übernehmen kann und vielleicht auch in der Versöhnung zwischen den Orthodoxen und den Muslimen neue Impulse geben kann. Es ist ja kein Streit zwischen den Religionen, sondern es ist ein Streit zwischen den Ethnien aus der Vergangenheit heraus.
Im afrikanischen Krisenstaat Simbabwe hat die Polizei in den vergangenen Wochen mindestens 234 Oppositionelle verhaftet. Rund die Hälfte wurde in der Zwischenzeit wieder freigelassen. Viele von ihnen gaben an, in Haft bedroht oder geschlagen worden zu sein. Marga Sanchez kennt die Hintergründe.
Nachdem die Bischöfe in Simbabwe an Ostern die schwierige Lage in ihrem Hirtenbrief thematisiert haben, werden vermehrt Priester und Ordensleute verfolgt. Wer dem Mugabe-Regime nicht treu sei, erhalte Drohbriefe oder werde auf offener Straße geschlagen. Das sagt der Chefredakteur der katholischen Zeitung The Southern Cross, Gunther Simmermacher.
Einschüchterungen gibt es in allen Bereichen. Es sind nicht nur die Mitglieder der oppositionellen demokratischen Bewegungen betroffen, sondern alle, die sich für Gerechtigkeit und Frieden in Simbabwe einsetzen.
Die Regierung von Präsident Robert Mugabe knebelt die Opposition bereits seit Jahren durch repressive Gesetze sowie seit Anfang des Jahres zunehmend auch durch willkürliche Festnahmen.
In der Region von Bulawayo haben alle Priester und Anhänger des Bischofs Nkube Drohbriefe erhalten. Das wurde eindeutig als Rache auf den Hirtenbrief von Ostern gemacht. Im Hirtenbrief kritisierten die Bischöfe die Situation des Landes und es war eigentlich kein direkter Angriff gegen Mugabe. Doch das Mugabe-Regime wertete den Hirtenbrief anders und deshalb versuchen sie, Bischof Nkube stillzukriegen.
Die stetige Zunahme von Gewalt im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat das Komitee des Internationalen Roten Kreuzes zu einer Hilfsaktion für mehr als 2000 vertriebene Familien bewegt. Nach dem Völkermord in Ruanda 1994 und dem darauf folgenden Kongo-Krieg kam der Osten des heutigen Kongos nicht mehr zur Ruhe. Seit 1996 sind mehr als 3 Millionen Menschen durch Krieg oder Unruhen ums Leben gekommen. Vor kurzem sorgte ein Massaker an 29 Zivilisten für internationales Aufsehen. Der Repräsentant des Roten Kreuzes in Kinshasa, Woody Gabriel Sogeron, schildert die aktuellen Hilfsmaßnahmen.
Die Situation in Nord-Kivu hat sich in den letzten Wochen weiter angespannt. Es finden Kämpfe mit verschiedenen bewaffneten Gruppen statt, die schwere Konsequenzen für die Zivilbevölkerung nach sich ziehen. Angesichts dessen versucht das Internationale Rote Kreuz, das Möglichste zu tun, um den Menschen zu helfen. In erster Linie wird versucht, eine grundlegende Hilfeleistung sicherzustellen. Aber man versucht auch, einen Dialog mit allen am Konflikt Beteiligten aufzubauen, um dann in Folge auch die Zivilbevölkerung besser schützen zu können.
Das war Weltkirchenmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.